Hallo und herzlich willkommen bei Blutrausch Podcast, dem Podcast zweier alter Freunde, ein Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds, ein Podcast von Fabian und Daniel. Und Leute, vielleicht fragt ihr euch schon mal, wie wir zu irgendwelchen Ideen kommen, um am Anfang miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir improvisieren nahezu immer. In manchen Fällen ist es so, dass wir uns im Vorfeld was überlegt haben, weil sich irgendwelche Gedanken oder Informationen über die Woche hinweg angestaut haben. Ganz häufig freestylen wir aber auch. Zum Beispiel war das bei dem Mondfisch so. Und so soll es auch diesmal sein. Wir haben vor 3 Minuten miteinander gesprochen. So, hey, wer startet? Ich weiß nicht, ich hab nichts. Ja. Dann habe ich spontan überlegt, gut, dann mache ich das. Und habe jetzt einfach mal gegoogelt und geguckt, welche News jetzt für mich der Rede wert sind. Und siehe da, ich habe was Interessantes gefunden. Spektakulärer MH370-Fund, erst 1,5 Jahre her. Ingenieure legen sich mit Theorie fest. Fabian, hast du was davon gehört?
Tatsächlich nicht, nein.
Ich auch nicht. Ich bin aber sau gespannt, was hier los ist und was sie gefunden haben. Dieses ganze Mysterium um dieses verschollene Flugzeug ist ja wirklich sagenhaft. Seit 10 Jahren ist das Ganze, ist das Flugzeug bereits verschollen.
Ist das dieses Flugzeug, das auf den Philippinen oder von der philippinischen Fluglinie irgendwie sowas oder indonesische Fluglinie?
Malaysische Fluglinie. Es wurden halt immer wieder irgendwelche Wrackteile gefunden. Ich habe dazu auch mal eine Doku gesehen, ich meine sogar auf Netflix. Und das ist also wirklich hochinteressant. Es gab ja auch die verschiedensten Verschwörungstheorien dahinter. Ich bin gar nicht so sehr in dem Thema, aber finde, eigentlich ist das auch irgendwann vielleicht mal eine Folge wert, weil es halt super spannend ist.
Ich bin da null drin, deswegen kann ich auch nicht beurteilen, ob das Folgenstoff ist oder nicht. Ich meine, gab es da nicht mal die Theorie, dass da irgendwelche Politiker auch an Bord waren und die vielleicht verschwinden lassen werden sollten? Oder verwechsel ich das mit irgendwas anderem? Ich weiß es nicht. Ich lese mich da mal ein. Meine Schlagzeile des Tages war: Kennst du den Anzeigenhauptmeister?
Nee, ist das irgendwie so ein Ehrentitel für Ordnungsbeamte oder so?
Das ist, soweit ich weiß, ein erfundener Titel. Ich habe den jungen Mann bei Spiegel TV die Tage das erste Mal gesehen. Das ist ein 18-Jähriger, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, in seiner Freizeit schon seit 3 Jahren wohlgemerkt, Falschparker zu dokumentieren und beim Ordnungsamt zu melden, damit die Strafen bekommen, weil der total ordnungsliebend ist. Und letztes Jahr hat er nach eigenen Aussagen irgendwie 4000 Anzeigen rausgehauen. Und durch diese Spiegel-TV-Mini-Doku wurde er halt bekannt und jetzt irgendwie in der Bahn verprügelt von irgendwelchen Leuten. Gewalt geht gar nicht, aber ich frage mich, wie kommt ein 15-Jähriger dazu, hobbymäßig Falschparker aufzuschreiben? Was ist da schiefgelaufen bei diesem Jungen?
Also ich sag mal so, ne, verprügeln geht natürlich überhaupt nicht. Ich finde, man sollte eher mit sehr viel Spaß mit so einem Zeitgenossen umgehen und ihm zum Beispiel einen Pokal schenken oder eine Medaille. Ich glaube, der ist einfach 100 Jahre zu spät geboren. Ganz klare Kiste. Der wäre doch irgendwie so ein super Ordnungsbeamter gewesen. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr als 100 Jahre. Weiß ich nicht, vielleicht in der im Kaiserreich oder sowas. Ich finde, da passt so ein Verhalten ganz gut rein.
Ich muss dir den Link nachher mal schicken, du musst dir das angucken. Das ist schon recht skurril und der ist aber auch, also ich, keine Ahnung, der macht das halt, weil er Gesetz und Ordnung irgendwie achtet und respektiert, sagt er. Aber der wirkt auf so eine großkotzig erklärende Weise einfach so uralt und furchtbar dabei, wie so ein 70-jähriger Wutrentner gefangen im Körper eines 18-Jährigen, das ist wirklich unglaublich. Aber
ja, und seine große Frage wird ja wahrscheinlich sein, verdammt nochmal, was mache ich jetzt bis zur Rente noch? Wie kriege ich bloß noch die Zeit rum? Nein, die Karriere ist ja garantiert beim Ordnungsamt, das geht ja gar nicht anders.
Ja, der macht wohl irgendwas anderes, aber egal, aber trotzdem gute Besserung, wie gesagt, Gewalt ist scheiße.
Ja, und ich möchte dazu vielleicht auch nochmal sagen, natürlich ist das ein Extrem, nichtsdestotrotz finde ich, es ist durchaus wichtig, dass es Leute gibt, die immer noch auf Ordnung achten. Vielleicht nicht in diesem extremen Maß, ne? Aber man hat ja schon das Gefühl, und das soll jetzt gar nicht so ein früher war alles besser Satz werden, sondern viel eher, dass vielen Menschen einfach Ordnung gar nicht mehr so wichtig ist. Und ich finde, das hat auch immer etwas mit Pflege zu tun und mit Achtung dessen, was es so gibt. Und wir können einfach einmal mehr sehr dankbar sein, in diesem Land zu leben, wie ich finde. So dass es gar nicht so verkehrt ist, vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, an diesen Dingen festzuhalten und ein bisschen das Ganze auch zu pflegen, um es mal so zu sagen.
Ja, das sehe ich genauso, aber auf eine weniger penibel, penetrante Art und Weise wäre noch schöner.
Ja, auf jeden Fall.
kurzes Update für die Community und für die Hörerinnen und Hörer. Wir waren am Sonntag wieder bei Radio Siegen, haben im Studio wieder zwei Folgen für unser Radio-Spin-Off aufgenommen. Das war absolut großartig. Wir hatten diesmal auch professionelle Unterstützung von Florian Rubens, einer der Moderatoren und Redakteure von Radio Siegen, der uns bei einem Fall zur Seite gestanden hat. Das war super interessant, durch ihn so ein bisschen extra Einblicke zu bekommen. Und nach wie vor ist dieses Studio-Ding, glaube ich, für Daniel und mich einfach eine total geile Sache. Aber der absolute Wahnsinn, also quasi unser Sonntag war schon deutlich vor diesem Aufnahmetermin versüßt. Denn was war passiert? Ich bin mit dem Zug nach Siegen angereist. Wir haben uns getroffen, wir wollten frühstücken gehen. Wir betreten eine Lokalität und eine Servicekraft kommt, um uns zu unserem Tisch zu bringen und sie fragt, wo hast du deine coolen Hunde gelassen? Und ich gucke sie an und denke, kenne ich sie vielleicht irgendwoher? Und dann sagt sie, ich bin ein Riesenfan von eurem Podcast. Und das war so ein geiler Moment für Daniel und mich. Wir sind zum ersten Mal erkannt worden. Wir sind, glaube ich, beide 10 Zentimeter gewachsen und haben uns den ganzen Tag irgendwie gefreut, dass wir erkannt worden sind.
Das war ein gleichzeitiges Wachsen und Schrumpfen, würde ich sagen. Weil du, also auf der einen Seite gehst du dann da rein und denkst dir so, okay, werde ich jetzt beobachtet? Und gleichzeitig hat man irgendwie das Gefühl, man müsste, was heißt man müsste, aber wenn man beobachtet wird, dann will man sich vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, mal ordentlich zeigen, was wir ja ohnehin auch sind. Aber ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt da draußen, aber man hat schon ein bisschen überlegt so, okay, wie muss ich mich jetzt geben? Werde ich jetzt irgendwie angesehen? Und worüber reden wir jetzt hier? Ne? Also, weiß ich nicht. Es war jetzt irgendwie so ein witziges Begleitphänomen eigentlich des Ganzen. Und unterm Strich ist man natürlich super stolz, wenn sowas passiert und denkt sich so, ey, cool. Es ist total schön, mal einen Menschen kennenzulernen, der uns hört, den wir jetzt nicht auch schon kennen oder so. Und das war toll.
Ja, also junge Frau, Sie haben uns da echt den Tag versüßt auf jeden Fall.
Ja, an dieser Stelle gehen auch schöne Grüße raus.
Definitiv. Was gibt's noch Neues? Ich hatte das die Tage mal auf Insta erwähnt. Es gibt relativ viel Bewegung so hinter den Kulissen im Sinne von Anfragen, was Live-Abende angeht, also Live-Podcasts von verschiedenen Seiten. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, beinahe sicher, dass wir dieses Jahr das ein oder andere Mal live zu sehen sein werden. Das ist auch eine sehr, sehr geile Entwicklung, mit der wir so nicht gerechnet hatten. Da halten wir euch auf jeden Fall natürlich auf dem Laufenden. Also die Sachen betreffen bisher so unsere Heimatregion, das ist ja irgendwie auch klar. Und wir hatten dann so ein bisschen überlegt, ob wir vielleicht in Eigenregie noch irgendwas anderes auf die Beine stellen. Das ist halt alles noch Zukunftsmusik. Ne? Wir sind quasi gerade erst am Start der Planung.
Ja, wenn wir schon über Pläne sprechen, wir haben natürlich einige Wünsche und Ideen im Kopf, die wir ganz gerne verwirklichen würden. Einige, ja, man kann sagen, auch Spin-off-Ideen, beziehungsweise haben wir ja auch mal über ein anderes Podcast-Format gesprochen. All diese Gedanken, die wir haben, existieren nach wie vor und wie immer mangelt es irgendwie so ein bisschen an der Zeit. Nichtsdestotrotz haben wir eine relativ konkrete Vision davon, wie es in den nächsten Monaten aussehen könnte. Und falls wir das umgesetzt bekommen, was uns so vorschwebt, dann wird das was ganz Feines für euch.
Auf jeden Fall.
Und für uns alle.
Für uns alle. Ich setze jetzt noch ein paar weitere Dinge um. Ich öffne mein Getränk. Prost.
Prost, ich setze auch mal ein paar weitere Dinge um. Moment.
Während du da deinen Teebeutel...
Bei meinem neuen Lieblingstee, Minze Cranberry. Und das ist wirklich ein richtig geiler Tee. Ich kann es nicht anders sagen. Der ist wirklich perfekt. Ne? Ich bin wirklich süchtig. Muss man nämlich immer gucken, dass man den Beutel ab und zu auch mal nochmal reindippt und dann wieder hochhebt. Verstehst du? Ich hoffe, ihr habt das ja draußen auch gehört.
Also Tee-Tipps vom Profi, Beutel ab und zu mal hochheben und reindippen.
So ungefähr.
Tipp von mir, es gibt neue Designs in unserem Merch-Store. Guckt da mal rein, das Ganze geht so ein bisschen in die Metal-Band-Shirt-Richtung. Hat ein Hörer und ja Bekannter mittlerweile, würde ich sagen, designt, der von Beruf Tätowierer ist, also viel mit Design zu tun hat, der großartige Carlos Skepsis. Vielen Dank für das Design, sehr, sehr geil. Guckt nicht nur da rein, guckt auch mal bei YouTube rein, guckt euch die Exklusivsachen an, die es nur da gibt, nämlich den Isamord, Domenico Lorusso oder auch die Mitternachtsgeschichten, die Daniel so liebevoll eingelesen hat oder natürlich auch Daniels NASA-Fall, den ersten Fall, den Daniel vorgestellt und besprochen hat.
Genau, macht das bitte und ich möchte auch noch mich bei dem Dank anschließen, Carlo, das ist wirklich richtig geil geworden und mir gefällt es auch extrem gut. Vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, auch da draußen wird dein Design sehr gut ankommen.
Wollen wir direkt in den Fall einsteigen? Wir sind ja heute so ein bisschen unter Zeitdruck. Du musst morgen früh raus. Ich sitze hier so in so einem Behelfsstudio. Kurze Erklärung, ich nehme heute nicht in meinem Wohnzimmer auf, weil meine Spülmaschine noch läuft. Die ist relativ laut, deswegen bin ich im Schlafzimmer unterwegs und in Ermangelung von irgendwelchen Schreibtischen oder so sitze ich hier an einer Hundetreppe, die ursprünglich mal gekauft wurde, damit die Hunde gelenkschonend ins Bett rein und raus können. Benutzen sie nie. Aber ich sitze jetzt hier und habe so auf den einzelnen Stufen meinen Laptop, mein Mikrofon, meine Getränke und ich sitze so auf dem Boden davor und meine Füße schlafen ein.
Ich bin mal gespannt, wie lange du es durchhältst und ich bin so sehr dafür, dass wir irgendwie ein gesamtes Foto davon haben. Also du hast mir ja schon deine Perspektive geschickt. Ich hätte gerne noch gleich so ein Selfie am liebsten mit so einem möglichst Weitwinkel oder Objektiv oder so, damit wir das einfach für die Ewigkeiten festhalten. Weißt du, woran mich das erinnert?
Erzähl.
Elon Musk in jungen Jahren, wie der noch wirklich in seinen Minibüros schlief, um dann sich die Nächte um die Ohren zu hauen und irgendwas zu programmieren und PayPal in die Weltgeschichte einfließen zu lassen.
Wir sind quasi ein.
Du bist der junge, du bist der junge Person. Elon Musk.
Ja. Ja, genau. Ich habe nur mehr Haare. Ich habe einfach noch mehr Haare, das war's. Und vielleicht bin ich nicht ganz so reich, aber sonst, ja.
Ja, Moment, man muss aber auch dazu sagen, mittlerweile hat er ja auch wieder Haare. Ne? Das ist.
Auf magische Weise das, sind sie zurückgekommen.
Auf magische Weise, ja. Das ist, kann halt passieren, ne? Man muss nur gut essen, gut schlafen, dran glauben. Genau.
Ja, ich habe dieses Bild vor Augen vom jungen Elon Musk, was du wahrscheinlich auch gerade gemeint hast, und da ist seine Haarausbeute auf jeden Fall deutlich gering. Ist egal, wir steigen jetzt in diesen Fall ein. Ich will nicht über Elon Musk sprechen. Ich finde ihn ja, wie gesagt, relativ fragwürdig.
Starten wir besser, bevor wir uns vertiefen.
Wir starten. Ich habe dir versprochen in der letzten Folge, dass wir heute einen Fall haben, der nicht so sehr an die Substanz geht, der nicht so grausam ist wie der letzte. Aber ich meine, was soll Sylvia Likens toppen? Da kann man ja im Prinzip keinen mehr draufsetzen. Wir haben heute einen Cold Case, den mysteriösen Tod eines Jugendlichen, den ich persönlich recht spannend finde. Und auch hier, wie in so vielen Fällen, gibt es viele Szenarien, die ich mir persönlich vorstellen kann. Wir sprechen über den Tod des 17-jährigen Tom Finn Knorz aus Braunschweig. Von dem habe ich dir ein Foto geschickt. Der ist im November 2014 unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen.
Ich öffne es parallel mal, ja.
Du hast ein Foto von Tom Finn und du hast zwei Fotos quasi von dem Ort seines Versterbens.
Ach ja, was soll ich sagen? Ich finde das immer so schlimm, wenn man so Bilder, das ist ja einfach ein Selfie, das du mir geschickt hast, das jetzt irgendwie so eins von vielen Selfies ist, die wahrscheinlich millionenfach weltweit täglich fotografiert werden und man sieht einfach einen jungen Menschen und denkt sich halt nichts dabei. Weißt du, es ist so unvorstellbar, dass dieser junge Mensch nicht mehr lebt, will ich damit sagen, wenn man das Bild so sieht. Das könnte jetzt einfach irgendein Dude da draußen sein und ja, dass aber seine Zeit schon rum ist, ist mir gerade irgendwie beim ersten Anblick bewusst geworden.
Ja, das ist eine Erkenntnis, die einen jedes Mal trifft beim Betrachten von diesen Bildern zur Vorbereitung des Podcasts.
Total.
Kurzer Disclaimer für die, die uns nicht bei Instagram folgen. Die Bilder, die wir hier im Podcast benutzen und verwenden, damit Daniel sich ein etwas plastischeres Bild der Geschehnisse machen kann, die laden wir auch auf Instagram hoch. Also folgt uns da gerne, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen haben wollt. Also die Fotos, die du bekommen hast, das ist wie gesagt Tom Finn Knorz und das andere, das ist die sogenannte Graffiti-Brücke in Braunschweig. Das wird der Ort sein, an dem er sein Leben verliert. Tom Finn ist wie gesagt 17 Jahre alt und hat zwei Brüder. Er ist der jüngste Sohn seiner Eltern. Die fünfköpfige Familie stammt aus Braunschweig und er ist der einzige Sohn, der noch zu Hause im Elternhaus wohnt. Er wird seit seiner Kindheit als jemand beschrieben, der schon immer wusste, was er wollte und für sich und seine Überzeugungen einstand. Er spielte extrem gerne Basketball, allerdings mehr so hobbymäßig, also jetzt nicht unbedingt irgendwie mit so Profi-Ambitionen. Machte sein Abitur nebenbei, also neben dem Basketballspielen, also natürlich Vollzeit.
Ist ja fast wie bei uns damals, ne?
Ja, lieber Fußballspielen und Abi nebenbei. Ja.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ja. Genau, nein, er macht sein Abitur, er ist auch ein guter Schüler und hat auch schon relativ konkrete Pläne für die Zeit nach dem Abitur. Er möchte erstmal so eine Zeit lang Work and Travel in Australien machen, wie das einfach so viele junge Menschen für die Zeit nach dem Abitur sich vornehmen. Also ein bisschen die Welt sehen, bevor man dann wieder ins Studium geht. Also quasi aus einer akademischen Lernform in die nächste überwechselt. Also dieses konstante Arbeiten an der eigenen Karriere und der Bildung so ein bisschen unterbrechen, indem man einfach auch mal die Welt bereist. Vollkommen gesunde Perspektive.
Absolut vernünftige Einstellung, das finde ich auch.
An diesem 2. November 2014 ist Tom Finn gemeinsam mit einem Klassenkameraden und Freund in Braunschweig unterwegs. Die beiden sind mit ihren Fahrrädern gekommen und wollen einfach ein bisschen rumhängen, ein paar Bierchen genießen. Es sind Herbstferien, die neigen sich allerdings dem Ende entgegen. Und ja, das wollen sie halt einfach ausnutzen, ein bisschen Zeit verbringen, ein paar Bierchen trinken. Ja, wie auch wir das getan haben, als wir Schüler waren. Gegen etwa 1:15 in der Nacht brechen beide dann wieder in die Innenstadt auf, wollen dann noch etwas weiterziehen, aber sich dann auch irgendwann zeitnah auf den Heimweg machen. Das ist dann jetzt alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz so gesichert, denn Tom Finn, wie gesagt, kommt ums Leben und der Freund, mit dem er in jener Nacht unterwegs war, war stark alkoholisiert, sodass da vielleicht die ein oder andere Lücke oder Ungenauigkeit in seiner Schilderung vorkommen könnte.
Okay.
Gegen 3 Uhr morgens jedenfalls trennen sich nach Aussage des Freundes die gemeinsamen Wege und Tom Finn macht sich auf den Heimweg. Die beiden sind jetzt also alleine unterwegs und sein Weg verliert sich damit ein bisschen, denn es gibt keine weiteren Zeugen, die ihn irgendwie gesehen haben oder die bezeugen können, was er machte. Aber eine gesicherte Aktivität ist eine SMS, die er um 3.58 Uhr an seinen Bruder schreibt, der mittlerweile in Berlin lebt. Er schreibt: Hey Basti, schläfst du schon? Bestimmt. Ich glaube, ich bin ganz schön betrunken. Das ist das letzte Lebenszeichen von ihm. Und eben ein Ankerpunkt, durch den wir wissen, dass Tom Finn Knorz um 3.58 Uhr noch lebendig war. Also diese SMS, klar, das ist natürlich jetzt so, die hat ja keinen konkreten Inhalt, ne? Das ist einfach nur so ein sich beim Bruder melden, aber insofern wichtig für den Fall, weil sie uns eben ein konkretes Zeitfenster aufzeigt. Denn kurz danach, gegen circa 5:05, vielleicht auch 4:10, das ist auch wieder so ein Zeitfenster, was so ein bisschen diffus ist, also 7 bis 12 Minuten später findet ein Autofahrer, der eine Bäckerei beliefert in der Umgebung, im Bereich dieser Unterführung, dieser Graffiti-Brücke, einen am Straßenrand liegenden Menschen vor. Der liegt quasi an der Fahrbahn und neben der Fahrbahn steht ein Fahrrad, dessen Kette abgesprungen ist, also das nicht verkehrstüchtig ist. Der Mensch auf der Fahrbahn ist offensichtlich ein Jugendlicher. Er ist teilweise unbekleidet, seine Kleider liegen neben ihm auf der Fahrbahn. Er ist äußerlich unverletzt, sieht also aus, als ob er da irgendwie vielleicht schlafen würde, sich entkleidet hat, schläft, seinen Rausch ausschläft, ist aber nicht ansprechbar. Also der Autofahrer steigt aus, versucht ihn anzusprechen, auch von der Straße runter zu bewegen. Also er liegt so halb am Rand, aber auch halb in der Fahrbahn, so also durchaus gefährliche Position. Und dieser Fahrer spricht ihn an, aber der junge Mann zeigt sich nicht ansprechbar. Deswegen ruft er einen Krankenwagen und die fahren den bewusstlosen Tom Finn Knorz ins Krankenhaus, wo dann festgestellt wird, dass trotz seiner äußeren Unverletztheit er extrem schwere innere Verletzungen aufweist, unter anderem auch ein starkes Schädelhirntrauma und dadurch eben in diesem komatösen Zustand.
Wow, also dass das so wenige Minuten später passiert, macht mich so ein bisschen fertig und sprachlos. Also ich bin gespannt, wie es hier weitergehen wird. Kann mir aber, also ich habe so 2 Gedanken im Kopf. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, dass er so leicht entkleidet ist und dann auch noch diese Nachricht an seinen Bruder schrieb, kann durchaus auch passiert sein, als es ihm vermeintlich schlechter ging, als er in dem Moment vielleicht dachte. Also was soll heißen, dass was auch immer jetzt hier zur Sprache kommt, vielleicht nicht zwangsläufig zwischen 3.58 Uhr und 4.05 Uhr oder 4.10 Uhr passiert sein muss, sondern dass vielleicht vorher schon irgendwas vorgefallen ist, worauf er vielleicht Bezug nehmen wollte, denn man muss ja schon sagen, dass er seinem Bruder, der in einer komplett anderen Stadt lebte, zu dieser Uhrzeit geschrieben hat, nur um ihm mitzuteilen, dass er betrunken ist, ist ja schon erstmal seltsam. Das heißt, vielleicht hat er darauf gehofft, mit ihm auch irgendwie in einen Dialog zu gehen, in der Hoffnung, dass er vielleicht noch wach ist oder sowas. Und auf der anderen Seite sollte dem nicht so sein, sollte nichts vorher passiert sein, also vor 3.58 Uhr, sondern wirklich nur in diesem sehr begrenzten Zeitslot irgendwas vorgefallen sein, dann finde ich das einfach so übelst dramatisch. Das zeigt dann einfach nochmal, wie schnell es gehen kann, dass sich so die Lebenssituation von dem einen auf dem anderen Moment komplett verändert.
Ja, auf mich wirkt das so, wie so eine Kontaktaufnahme, so eine Dialoganbahnung, auf die halt einfach dann keine Antwort kam, weil sein Bruder Basti eben schlief. Aber ich glaube nicht, dass Tom Fünknorz ihm geschrieben hat, um ihm mitzuteilen, dass er betrunken ist.
Nee, ne?
Wie auch immer, am frühen Morgen treffen seine Eltern im Krankenhaus ein. Die sind informiert worden, die möchten nach ihrem Sohn sehen, können aber erstmal nicht zu ihm, der ist nicht ansprechbar, der wird behandelt. Und ja, und relativ früh, gegen 11 Uhr, also relativ kurz nach ihrer Ankunft, erhalten sie dann vom Oberarzt die niederschmetternde Nachricht, dass ihr Sohn diesen Tag nicht überleben wird. Die Verletzungen sind einfach zu stark, zu schwerwiegend. Es kann nichts mehr für ihn getan werden.
Heftig. Das ist, glaube ich, die Horrorvorstellung aller Eltern auf dieser Welt. Das heißt ja immer, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und ich glaube, so diese Vorstellung, dass sowas passieren könnte, ist einfach, weiß ich nicht, unglaublich schrecklich.
Ja, das eigene Kind zu begraben ist, glaube ich, das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Das ist auch einfach nicht in diesem Kreislauf des Lebens vorgesehen. Also wir begraben irgendwann unsere Großeltern, unsere Eltern. Das ist ein normaler Prozess und das ist schon schmerzhaft genug. Aber Eltern sollten ihre Kinder nicht begraben. Das ist gegen diese natürliche Ordnung und, glaube ich, deswegen auch besonders schwer zu akzeptieren.
Ja, genau.
Aufgrund dieser ungewöhnlichen Auffindesituation wird natürlich die Polizei eingeschaltet und es beginnen unmittelbar Ermittlungen. Natürlich sind ja tödliche Verkehrsunfälle an der Tagesordnung. Das passiert in Deutschland irgendwie ja tatsächlich täglich irgendwo. Aber die Situation hier ist ja schon relativ ungewöhnlich, denn die Nacktheit des Jungen spielt sicherlich eine Rolle und dann auch natürlich diese nächtliche Situation, wo man davon ausgehen kann, dass jetzt nicht der allergrößte Verkehr herrscht. Diese Graffiti-Brücke ist in einem Industriegebiet gelegen oder angrenzend an ein Industriegebiet, also da ist nachts eigentlich tote Hose. Dann natürlich auch diese seltsame Sache, dass er ohne große äußerliche Verletzungen dennoch so stark verletzt wurde, dass quasi innerlich derart starke Verletzungen vorlagen, an denen er dann verstorben ist. Mhm. Die Polizei beleuchtet auch kurz die Theorie, dass er von der Brücke heruntergefallen sein könnte oder sogar auch den Suizidkontext, sich das Leben genommen haben könnte. Darauf deutet aber zum einen nichts hin und zum anderen spricht weder das Auffindebild noch das Verletzungsbild in irgendeiner Weise davon.
Du hast mir ja zwei verschiedene Bilder dieser Graffiti-Brücke geschickt und auf dem einen steht bereits ein Kreuz, klassisches Bild, das wir alle schon oft gesehen haben, wenn halt an irgendeiner Stelle, an irgendeiner Straßenecke jemand zu Tode gekommen ist, mit Blumen, ich weiß nicht, was dort noch zu sehen ist. Aber dieses Kreuz steht auf der gegenüberliegenden Seite eines Bürgersteiges. Also auf der Seite des Kreuzes ist kein Fußweg. Aber es ist wirklich unterhalb dieser Brücke. Das heißt also, diese Sturz Theorie könnte, was so dieses Kreuz zumindest betrifft, sollte das ja genauer Auffindeort sein, durchaus auch hinkommen.
Ja, die Theorie ist tatsächlich, dass die eigentliche Unfallstelle an dem Fußgängerweg war und er sich aber infolge des Unfalls noch, oder der Tat an sich, was auch immer es war, noch ein wenig bewegen konnte und dann quasi von selbst zum späteren Auffindeort noch gegangen oder schlichen, gekrochen, was auch immer ist, aber dass er sich da selbstständig hinbewegt hat.
Dass es einmal über die Straße geschafft hat sozusagen, vielleicht auch in der Hoffnung, um irgendwie Hilfe zu rufen oder so. Ich finde grundsätzlich, dass es aber auch eine recht dunkle Ecke ist und man kann sich das bei Nacht ganz gut vorstellen, die auch, sagen wir mal, viele dunkle Ecken auch vielleicht bietet, um sich zu verstecken, sollte da jemand auf ihn aufgelauert haben.
Ja, die Polizei geht nicht davon aus, dass da jemand gelauert hatte, dass er da angegriffen wurde, denn auch hier das Verletzungsbild passt jetzt nicht unbedingt zu einem gewaltsamen Angriff. Dann wären auch äußerlich stärkere Verletzungen vorhanden gewesen. Die Arbeitshypothese ist im Prinzip, dass er von einem großen Fahrzeug erfasst wurde und wahrscheinlich ein LKW, ein Lieferwagen, und irgendwie seitlich erfasst wurde, sodass es also keinen Aufprall gab, also er nicht quasi frontal erfasst wurde von dem Fahrzeug. Dann wiederum hätte es ja auch wieder starke Aufprallspuren gegeben, oder er wurde auch nicht überfahren, nicht frontal angefahren, sondern eben erfasst seitlich und dann weggeschleudert und aufgrund dessen einfach so stark verletzt. Und die Polizei geht auch davon aus, dass das je nach Größe des Fahrzeugs noch nicht mal unbedingt bemerkt wurde von einem möglichen Fahrer. Also diese Theorie des sehr, sehr tragischen Unfalls spielt hier schon auch eine Rolle.
Mhm. Ja, es ist ja auch denkbar, aber warum soll er so leicht gekleidet gewesen sein? Welche Kleidungsstücke haben ihm denn überhaupt gefehlt?
Ja, also vor allem war er oben ohne.
Ja.
Also sein Oberkörper war komplett frei. Ja, aber dazu kommen wir später noch, wie das möglicherweise zusammenhängen könnte. Diese Situation oder beziehungsweise diese Erklärung, dass er da erfasst wurde seitlich, die finde ich erstmal relativ einleuchtend, denn so wie sich das darstellt, auch durch das gefundene Fahrrad, wo die Kette abgesprungen ist, können wir davon ausgehen, dass er eben nicht mit dem Fahrrad unterwegs war, sondern das vielleicht geschoben hat, also zu Fuß neben dem Fahrrad unterwegs war.
War das überhaupt sein eigenes Fahrrad?
Das war seins, ja. Also höchstwahrscheinlich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Kette abgesprungen und der wollte es nach Hause schieben. Diese Graffiti-Brücke ist so gute 700 Meter von seinem Elternhaus entfernt. Also das ist auch eine Strecke, da hätte man auch mal schieben können. Oder er war eben unter dieser Brücke gerade damit beschäftigt, zu reparieren.
Ach so, ja, das kann natürlich auch sein.
Das ist jetzt auch nicht so schwer, das hat jeder von uns auch tausendmal gemacht, so eine abgesprungene Kette wieder quasi auf diese Zahnräder aufzusetzen. Das geht ja mit ein bisschen Übung auch relativ schnell.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich habe das tatsächlich Ewigkeiten nicht mehr gemacht, aber ich glaube, das ist wirklich wie so wie Schwimmen oder Fahrradfahren oder sowas, ne? Ich glaube, oder ein Schuhbinden, ich glaube, das kriegt man sofort wieder hin.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt zwei gängige Theorien dafür, dass er oben ohne war. Eine besagt, dass er nach dem Unfall sich möglicherweise selber ausgezogen haben könnte, auch als er sich dann zum späteren Auffindeort geschleppt hat, wo er verstorben ist, vielleicht um seinen Oberkörper zu kontrollieren, um nach Wunden zu suchen. Ich weiß nicht, warum er sich hätte ausziehen sollen. Das ist so die einzige Lösung, die mir irgendwie halbwegs logisch erscheint. Eine zweite Hypothese, die man relativ häufig liest, ist, dass es tatsächlich einen Unfall gab. Der Unfallfahrer gemerkt hat, dass es da einen Unfall gab, ausgestiegen ist, Tom Finn Knorz quasi erste Hilfe mäßig behandeln wollte, ihm das Oberteil ausgezogen hat, um eben auch nach Verletzungen zu suchen, um eine Herzdruckmassage durchzuführen, dann gemerkt hat, dass noch eine Atmung vorhanden ist und dann eben gefahren ist, weil er an diesem Ort nicht angetroffen werden wollte oder, also weil er was zu verbergen hatte vielleicht, oder weil er eben nicht mit einem Unfall in Verbindung gebracht werden wollte.
Mhm. Und das Oberteil dann dementsprechend mitgenommen hat?
Das lag neben ihm.
Ach, es lag neben ihm, okay.
Ja, ja.
Okay. Es ist denkbar zumindest, ja. Es ist auf jeden Fall denkbar.
Ja, es sind beides Theorien, die man sich vorstellen kann. Persönlich weiß ich nicht, warum jemand sich, nachdem er angefahren wurde, entkleiden sollte, aber gerade in so Extremsituationen tun Menschen ja oft auch Dinge, die nicht logisch sind. Also das kann schon sein, dass er da vielleicht irgendwie in seinem verletzten, geschockten Zustand das als irgendwie logische Handlung empfunden hat. Vielleicht hatte er auch einfach Atemprobleme gehabt und wollte sich irgendwie dieses Oberteils entledigen, weil er das Gefühl hatte, das hindert ihn an freier Atmung. Das kann ja auch schon mal sein, keine Ahnung.
Ja, ja, ja.
Das ist auch so ein Gedanke, den ich oft habe. Oder halt eben, um zu gucken, bin ich verletzt, blutig irgendwo. Aber wie gesagt, diese Theorie eines möglichen Fahrers, der da vielleicht erste Hilfe leisten wollte, Herzdruckmassage, und sich dann durch die Oberteile gestört fühlte oder beziehungsweise das Gefühl hatte, das besser machen zu können, wenn er nackt ist, die kann ich auch nachvollziehen. Dann hätte die Person, wie gesagt, auf jeden Fall Fahrerflucht begangen und dann wäre eben die Frage, wieso? Also hatte sie etwas zu verbergen? War dieser Aufenthaltsort in diesem Moment unterhalb der Graffiti-Brücke vielleicht im Kontext von irgendeiner illegalen Aktivität? Dazu kommen wir später noch, dass es da einen Hinweis drauf geben könnte. Oder wollte die Person einfach keinen Unfall melden, weil sie vielleicht betrunken war, unaufmerksam, was weiß ich was, und dann irgendwelche Strafen zu befürchten hätte?
Also ich sag mal, unabhängig davon, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie es sein kann, dass es keinerlei Spuren an seinem Körper und auch an seiner Kleidung gegeben hat, die jetzt irgendwie auf einen Unfall hindeuten würden, muss ich sagen, kann ich es mir durchaus vorstellen, um nochmal ein bisschen auf meinen ersten Gedanken von eben zurückzukommen, dass er möglicherweise, dass es dort so eine Art Unfall gab, dass er eben gestreift wurde von einem Auto, scheinbar deutlich stärker als vielleicht zunächst vermutet, dann aus genau diesem Grund, den du gerade gesagt hast, sich das Shirt ausgezogen hat, um vielleicht selbst nachzuschauen, ist da irgendwo etwas? Er war ja vielleicht auch angetrunken und in dieser Trunkenheit sich gedacht hat, okay, jetzt schreibe ich mal meinem Bruder, vielleicht auch so nach dem Motto, ich will ihn jetzt nachts auch nicht unbedingt mit so einer Horrorgeschichte, ich wurde jetzt gerade angefahren, belästigen, möchte aber trotzdem irgendwie ein Lebenszeichen von mir geben, vielleicht antwortet er noch und vielleicht entwickelt sich danach ein Gespräch, wo ich dann mit ihm sprechen kann, was ich gerade hier habe. Und versucht das in diesem Moment mit diesem Wortlaut, ich glaube, ich bin betrunken, so ein bisschen runterzuspielen, das, was ihm gerade passiert ist. Vielleicht hält er es auch für Einbildung in dem Moment, weil er eben betrunken ist.
Ich glaube, wir können relativ sicher davon ausgehen, dass diese SMS vor dem Unfall oder was auch immer es war, stattgefunden hat. Denn die Untersuchungen der Gerichtsmedizin und der Polizei deuten zwar darauf hin, dass er nach diesem Aufprall noch eine Zeit lang gelebt hat und auch in der Lage war, sich zu bewegen. Aber ich denke nicht, dass er in der Zeit noch die Konzentration und auch diese feinmotorische Konzentration hätte aufbringen können, eine SMS zu schreiben. Also ich glaube, er war damit beschäftigt, sich an diesen Sterbeort zu bewegen, vielleicht auch sein Oberteil auszuziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch geschrieben wurde. Es ging da wirklich nur noch um Minuten, die er gelebt hat. Also es ist möglich, aber ich halte das für unwahrscheinlich.
Na gut, alles gut. Also, wenn das, sagen wir mal, die Obduktion hergegeben hat oder halt das medizinische Gutachten so hieß, dass er nur noch wenige Minuten gelebt hat, dann kann das so nicht sein, ne? Aber ich habe jetzt eher gedacht, dass es wirklich erstmal wie so eine beiläufige Verletzung vielleicht erstmal erschien und dann hinterher erst gemerkt hat, dass vielleicht doch, dass es ihm doch deutlich schlechter ging, als zunächst vermutet.
Ja, das ist auch eine vollkommen legitime Spekulation und ja, vielleicht wäre ich auf denselben Schluss gekommen an deiner Stelle, wenn ich eben nicht diese Information hätte, dass er definitiv nur noch wenige Minuten gelebt haben konnte.
Ja, alles klar.
Die Polizei sucht nun mit einigen Beamten den Fundort ab, in der Hoffnung, da irgendwelche Spuren zu finden, ganz klar. Und sie finden in einem Gebüsch das Handy von Tom Finn Knorz. Das macht dann, oder dieser Fund macht dann klar, dass, was auch immer passiert ist, ist irgendwie kein Raubdelikt. Er hatte seinen Geldbeutel noch in der Hosentasche. Das Handy ist jetzt im Gebüsch zu finden. Das wird da von ihm wahrscheinlich hingeschleudert worden sein oder ihm aus der Hand gefallen sein. Also quasi alle halbwegs wertvollen Gegenstände in seinem Besitz, die er bei sich hatte, sind auch aufzufinden. Und das rückt dann auf jeden Fall die Unfalltheorie wieder ins Zentrum der Ermittlungen. Also wir halten fest, irgendwie von der Brücke gefallen ist er nicht. Selbstmord kann man im Prinzip ausschließen. Gewaltsamen Überfall und auch Raubmord oder sowas auch. Und ja, also die Unfalltheorie. Die Frage bleibt natürlich trotzdem, warum das Handy im Gebüsch lag. Portemonnaie, wie gesagt, an ihm, also in seiner Hose. Wie ist das Handy dahin gekommen? Ist das eventuell dann doch bei so einem Aufprallszenario weggeschleudert worden? Keine Ahnung, wollte er da nochmal irgendwie Hilfe rufen und hat das dann im Zuge dessen irgendwie fallen lassen, ist es weggerutscht oder hat er vielleicht versucht, Hilfe zu rufen, gemerkt, dass er das nicht mehr schafft und ist frustriert weggeworfen? Das kann ja auch sein, ich habe keine Ahnung.
Ja, oder hat er einfach wirklich wenige Sekunden nach dieser Nachricht an seinem Bruder den Unfall gehabt?
Ja, auch das ist möglich, tatsächlich, ja. Wie gesagt, das Zeitfenster ist ja relativ eng, ne? Also es bleiben 7 bis 12 Minuten. Also kann sehr gut sein, dass es dann auch unmittelbar nach Versenden der SMS war, ja. Vielleicht war er da auch schon oben ohne, vielleicht war er einfach betrunken und hatte irgend so einen, weiß ich nicht, Anflug von einfach betrunkenem Übereifer und hat sich obenrum freigemacht. Das kann ja auch sein. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber ich will es einfach mal reinwerfen. Also sein Oberteil muss nicht im Unfallkontext entfernt worden sein, auch wenn es natürlich sehr, sehr wahrscheinlich ist.
Boah, ganz ehrlich, ich finde das gar nicht so unwahrscheinlich. Also betrunkene Leute machen komische Sachen. Also
Ja,
ist
ja.
durchaus möglich.
Ja, und wir kennen ja auch, oder man hat ja auch immer wieder Menschen erlebt, die sich, wenn sie betrunken waren, gerne entkleidet haben. Also vielleicht
Ja,
hat da sowas
soll es
vorgelegen.
geben. Genau.
Die Polizei macht jetzt auch Zeugen ausfindig, die gegen ja ungefähr 20 nach 3 zwei Personen, vermutlich Männer, mit Kapuzenpullis bekleidet und mit Fahrrädern unter dieser Graffiti-Brücke gesehen haben wollen. Es gibt dann noch einen weiteren Zeugen, der sagt, er hätte so eher so 20 vor 4, Viertel vor 4, zwei Leute gesehen mit Fahrrädern unter der Graffiti-Brücke. Die Polizei sucht jetzt auch nach diesen Leuten, kann sie aber nicht ausfindig machen. Man ist sich aber auch nicht ganz sicher, ob es die überhaupt gibt oder ob die Zeugen da wiederum Tom Finn und seinen Kumpel gesehen haben. Denn, wie gesagt, dieser Kumpel, von dem er sich zwar deutlich vorher getrennt hat, aber der war unfassbar alkoholisiert, wohl also sehr, sehr alkoholisiert. Und die Polizei hält es für möglich, dass die sich einfach nochmal über den Weg gelaufen sind, noch ein Stück gegangen, sich wieder getrennt haben und der Kumpel das einfach vergessen hat, weil der wohl auch diverse Filmrisse hatte vom Abend davor. Also das ist einfach so eine Theorie der Polizei, dass diese Zeugen, die zwei Menschen gesehen haben, einfach dann nochmal Tom Finn und seinen Kumpel gesehen haben.
Ja, das finde ich auf jeden Fall gut möglich.
Es kann natürlich auch sein, dass er jemanden getroffen hat, den er kannte. Also dass es wirklich Tom Finn war mit jemand anderem, den er kannte, den er getroffen hat. Dann wäre natürlich die Frage, warum diese Person sich nicht gemeldet hat im Zuge der Ermittlungen. Denn dieser Fall, dieser Unfall und auch die Ermittlungen, das war in den Medien sehr präsent. Auch nicht nur in den Braunschweiger lokalen Medien, sondern eben auch Aktenzeichen XY. Also auch ein Fall, der Wellen geschlagen hat. Also diese zwei Personen, die da von Zeugen gesehen wurden, die versehen wir mal mit einem Fragezeichen und behalten im Hinterkopf, dass es da auch Tom Finn und sein Kumpel gewesen sein könnte.
Ja, okay.
Interessant allerdings im Kontext dieses ganzen Falles, dass um 3.46 Uhr, also gar nicht so weit entfernt von der Todeszeit von Tom Quinn Knorz, die Alarmanlage eines Möbelhauses, Möbel Boss, ausgelöst wurde. Das ist da in diesem Industriegebiet, an das die Graffiti-Brücke angrenzt. Dort haben Unbekannte versucht, eine Tür aufzubrechen, offensichtlich in räuberischer Absicht. Und dieser Versuch scheiterte. Die Polizei konnte aber die Täter oder die möglichen Täter nicht ermitteln. Und wenn man jetzt diesen zeitlichen Kontext betrachtet, circa 3.46 Uhr das Auslösen der Alarmanlage, 3.58 Uhr die letzte SMS von Tom Finn Knorz an seinen Bruder, die Zeit dazwischen und wir wissen, dass er kurz nach dieser SMS verstorben ist, dann könnte es durchaus sein, dass mögliche Täter sich da auf der Flucht befunden haben, weil ihr Einbruchsversuch gescheitert ist. Und dann sind wir wieder bei diesem Szenario, dass jemand, ein möglicher Unfall, eine mögliche Unfallpartei unter dieser Brücke einfach nicht dort anwesend sein wollte, um eben nicht in Zusammenhang gebracht zu werden mit einer anderen Sache.
Tja, das passt ja mal perfekt zusammen, ne?
Die Polizei ermittelt allerdings auch in eine andere Richtung, das habe ich vor einiger Zeit in der Doku mal gesehen, die vermuten, dass es auch so gewesen sein könnte. Also Tom Finn Knorz hat wohl kurz vor seinem Tod neben Basketball auch dieses Parkouring für sich entdeckt.
Ja.
Die Polizei kann sich auch vorstellen, dass er und sein Kumpel, betrunken wie sie waren, an diesem Möbelhaus parkouren wollten und dadurch der Alarm ausgelöst wurde. Aber das halte ich für so ein bisschen schwammig, weil ja offenkundig nachweisbar ist, dass da versucht wurde, eine Tür aufzubrechen.
Ich sag ganz ehrlich, das eine schließt das andere für mich gar nicht aus. Und ich finde den Gedanken sogar sehr logisch, denn nochmal, er war oben ohne, hat sich das Shirt vielleicht selbst ausgezogen. Und es kann durchaus sein, dass er da irgendwo runtergefallen ist und dann auch vielleicht genau auch danach oder vielleicht auch davor oder währenddessen vielleicht auch, bevor er da anfing, wollte irgendwie so ein Parcours zu machen, seinem Bruder nochmal geschrieben hat, wie verrückt er das Ganze findet, was jetzt gerade passiert. Ne? So wie du schon gesagt hast, so aus der kompletten bescheuerten Euphorie der Betrunkenheit heraus, so irgendwie. Ne? Und deswegen vorstellbar ist das schon. Ich habe mich das nämlich eben auch noch gefragt, ob es nicht auch sowas gewesen sein könnte, dass der einfach irgendwie, warum auch immer, da Sport gemacht hat oder so.
Ja, also dass es ein Parkour-Unfall war, kann man ausschließen. Dann hätte man ja wieder starke äußere Verletzungen. Dieses Verletzungsbild, quasi äußerlich unversehrt, aber innerlich starke Verletzungen, spricht eben für so ein seitliches Unfallgeschehen. Also wie die Polizei das geschildert hat, dieses Erfassen von einem Lieferwagen beispielsweise. Bestimmt gibt es da auch Szenarien, die mir jetzt nicht einfallen, weil ich medizinischer Laie bin, die vielleicht in so einem Parkour-Kontext auftreten könnten. Aber ich glaube nicht, dass er es dann mit so Verletzungen von dort aus noch unter diese Graffiti-Brücke geschafft hätte.
Ja, aber muss es nicht irgendwelche Spuren geben? Also es kann auch nicht sein, dass man vom Lieferwagen so angefahren wird von der Seite und es gar keine Verletzung gibt. Nicht mal ein blauer Fleck oder so.
keine, die jetzt irgendwie großartig beschrieben wurden. Es kann sein, dass es blaue Flecken gab oder irgendwas oder irgendwelche Striemen, Rötungen, weiß ich nicht. Aber es wurde immer so beschrieben, dass er äußerlich unverletzt schien.
Das ist doch seltsam.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dieses Parkouring gab oder diese Idee da zu parkouren und dass man vielleicht im Zuge dessen einen möglichen Einbruchsversuch gesehen hat. Keine Ahnung, aber das würde dann auch wieder nicht passen, dass er seinem Bruder dann so ruhig eine SMS geschrieben hat. Dann hätte er vielleicht auch was anderes geschrieben als: Du schläfst wahrscheinlich schon, ich bin wahrscheinlich ziemlich betrunken. Also ich glaube, das sind getrennte Ereignisse. Ich kann mir vorstellen, dass da parkourt wurde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da jemand versucht hat einzubrechen. Darauf deuten ja, wie gesagt, Spuren hin. Und er dann vielleicht einfach von flüchtenden Tätern angefahren wurde, unglücklicherweise.
Ja.
Also die Zeit reicht auf jeden Fall dicke aus, ne, von diesem Möbelboss unter diese Graffiti-Brücke zu fahren. Und ich halte das auch dann für relativ wahrscheinlich. Also wenn man dann vielleicht merkt, dass man jemanden anfährt, je nach Fahrzeug, merkt man das ja auch. Bei einem LKW würdest du das, wenn du abgelenkt bist, das so überhaupt nicht mitbekommen. Ne? Da ist dann so viel, da ist so viel Kraft und Wucht und Masse hinter so einem LKW, das spürst du nicht, ob du da jemanden seitlich mitnimmst oder nicht. Aber bei einem Lieferwagen oder so vielleicht schon. Und dann ist diese Theorie wieder gar nicht so weit hergeholt, dass da ein Täter dann schlechtes Gewissen hatte, einfach eine menschliche Seite hatte und erste Hilfe leisten wollte. Aber das, wie gesagt, das wissen wir einfach so nicht. Die Polizei ermittelt einen Zeugen, einen Obdachlosen, der in dieser Zeit relativ häufig unter dieser Graffiti-Brücke übernachtet hat. Ja. Und der will tatsächlich einen Lieferwagen mit Kölner Kennzeichen gesehen haben, knapp zur Tatzeit.
Ah, okay.
Allerdings widerruft er seine Aussage später wieder und sagt, die Beamten hätten ihm da die Worte in den Mund gelegt, das wäre nie so gewesen, die hätten gelogen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass das Polizei an die Öffentlichkeit geht und sagt, wir haben einen Zeugen, der hat das und das gesehen, wenn das nicht so war. Also dass da gelogen wird, also Suggestivfragen ja, aber dass da konkret gelogen wird, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Dieser Zeuge ist aber wahrscheinlich jetzt auch nicht der allerglaubwürdigste, weil der wohl auch ein relativ starkes Alkoholproblem hatte, wie eben viele Menschen, die auf der Straße leben.
Ja.
Und auch irgendwie zu diesem Zeitpunkt wohl nachweislich ordentlich betrunken war, sodass ja, man das zumindest in Zweifel ziehen kann. Die Polizei macht nun irgendwie alle Lieferfahrzeuge ausfindig, die am Tattag und am nächsten Tag irgendwie von irgendwelchen Zulieferern oder von Firmen in diesem Industriegebiet, die da unterwegs gewesen sein müssen.
Ja.
Und man wertet Fahrtenschreiber aus und also alles, GPS-Daten, alles, was man in die Finger bekommen kann, startet Funkzellen, Ermittlungen, Auswertungen und so weiter, um zu gucken, ob die wirklich so gefahren sind, wie ihre Fahrpläne und Ladepläne es vorsehen oder ob es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt, aber es gibt keine Unregelmäßigkeit, keinen Ansatzpunkt hier eben bis zu diesem Zeitpunkt, außer diesem Obdachlosen, der den Kölner Lieferwagen gesehen haben will.
Ja, vielleicht da noch ganz kurz eine Randinfo. LKWs haben ja das sogenannte Nachtfahrverbot. Die dürfen zwischen 22 und 6 Uhr auch gar nicht fahren. Das heißt also, das wäre theoretisch, wenn es jetzt irgendjemand geschafft hätte, diesen Fahrtenschreiber, dieses Fahrtenbuch irgendwie auszustellen, definitiv auch ein Grund, warum die Person weiterfahren wollte und nicht eben zeigen wollte, dass sie vor Ort war.
Ja, möglich.
Häufig stehen die ja unter so einem hohen Lieferdruck und müssen irgendwelche Zeiten einhalten, weil dann sonst die ganze Ware verdorben ist und ich weiß nicht was. Das ist, glaube ich, ein sehr stressiger Job teilweise und das wäre zumindest ein mögliches Motiv auch zur Weiterfahrt.
Ja, aber wie gesagt, nichts deutet darauf hin. Aber es kann natürlich auch sein, dass da irgendwelcher LKW-Verkehr stattgefunden hat, der einfach nicht offiziell erfasst war. Ne? Also das ist durchaus möglich. Ich bin da immer so ein bisschen bei diesem Einbruchsszenario. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen der Knackpunkt an der Geschichte. Einige Zeit später, am 11. Februar 2015, ruft ein unbekannter Mann beim Kriminaldauerdienst an und führt mit den Beamten dort ein circa 40-minütiges Gespräch, in dem er über den Fall Tomfin Knorz spricht und Vermutungen äußert, eben relativ konkret auch die Vermutung, dass er sich sicher sei, dass ein LKW den Jungen erfasst haben könnte und das vom Fahrer unbemerkt geblieben ist. Da wird immer wieder so ein bisschen spekuliert, dass da vielleicht der Unfallfahrer sich Luft machen wollte, also dass der angerufen hat und das so als Theorie verkauft hat, quasi um zu sagen, ey, das war ein Unfall und der Fahrer hat das nicht bemerkt. Weißt du, was ich meine?
Ja klar, von sich in der dritten Person gesprochen, um einfach abzulenken, und er wollte es aber irgendwie einmal rauslassen, er wollte die Info streuen und dann hier, Ermittlungsbehörde, gib ihm, macht was
genau,
draus.
Genau. Ja. Polizei und Staatsanwaltschaft stellen den Antrag, dass alle Telefonverbindungen, die in dieser Zeit bei den Behörden eingegangen sind, zurückverfolgt werden können, damit man den Anrufer ausfindig machen kann. Es gibt allerdings eine Panne und die verhindert diese Auswertung. Also 500.000 Anrufe werden zwar überprüft in diesem Zeitraum, aber weil ein Fehler bei der Zeiterfassung vorliegt, ist dieser konkrete Anruf nicht darunter. Denn es ist so, dass die Polizisten den Zeitpunkt angegeben haben, ab dem der Anruf aktiv geführt wurde, also ab dem aktiv jemand gesprochen hat mit diesem Anrufer.
Ja, irgendwie logisch.
Ja, der Anruf war aber eine Zeit lang schon in so einer Vermittlungsschleife und dann wurde der in einem anderen Zeitfenster gewertet. Dadurch fällt der nicht unter diesen Zeitstempel, der angegeben wurde.
Ja, aber kann man dann nicht einfach nochmal auswerten?
Konnte man dann nicht mehr, nein.
Es ist so verrückt, als du angefangen hast, dass die zu erzählen, dass die halt versucht haben, diese Auswertung zu machen, um zu gucken, wer angerufen hat, war mir irgendwie sofort klar, dass da was schiefgegangen ist. Das ist so eine ganz klassische Geschichte, bei der es irgendwie ein technisches Problem gibt und es dann nicht zu einer zentralen Erkenntnis kommt. Ich könnte schwören, dass wir das mindestens schon 5-mal in irgendwelchen Folgen hatten.
Ja, und hier ist es super ärgerlich, weil die Polizei irgendwie direkt nachdem der Fehler aufgefallen ist, dann einen neuen Antrag stellt auf die Herausgabe dieser Telefondaten und die aber in der Zwischenzeit von den Netzbetreibern gelöscht wurden. Also es ist halt wirklich...
Was ist denn das für ein Blödsinn? Warum sollen die es denn löschen? Das ist doch totaler Käse. Die haben das doch. Wir leben doch in einer digitalen Welt. Das ist doch alles gespeichert. Warum sollen die jetzt ausgerechnet das in dieser Nacht? Und wir reden ja hier auch, weil du meintest, das ist ja um, keine Ahnung, wenige Sekunden vielleicht ging, weil halt so diese Weltzeiten, Einweltzeiten nicht berücksichtigt wurden, dann reden wir ja eigentlich von dem gleichen Zeitfenster. Also wie genau ist es denn da bitte schon getaktet, dass sowas gelöscht wird? Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
Naja, wir reden hier von einer unfassbaren Datenmenge. In diesem Zeitfenster, das erfasst wurde, sind ja offensichtlich 500.000 Telefonate getätigt worden, die ausgewertet wurden. Das heißt, außerhalb dieses Zeitfensters wahrscheinlich eine ähnliche Zahl. Und diese Masse von Daten kann man ja gar nicht langfristig speichern. Es ist ja logisch, dass die nach einem gewissen Zyklus wieder gelöscht werden. Und der war dann halt eben erreicht. Ne?
Weil das der Polizei zu spät aufgefallen ist. Oder warum?
Genau, ja. Weil die Polizei dann irgendwie den Antrag zwar eingereicht hat mit dem neuen Zeitstempel, dann aber dieser Löschzyklus des Netzbetreibers stattgefunden hatte.
Ich finde das komisch.
Es ist super unbefriedigend, weil es auch wieder so, weil man auch einfach denkt, so naiv als Laie, dass in unserer digitalen Welt irgendwie alles gespeichert wird. Aber offensichtlich ist dem nicht so und es ist halt auch wieder so frustrierend, weil hier diese Auswertung im Prinzip nur daran scheitert, dass man sich um wenige Minuten vertan hat. Also man hätte ja im Prinzip auch sagen können, wir stecken das Zeitfenster etwas größer, um wirklich sicher zu sein. Aber man hat das einfach wirklich nur auf diesen Gesprächsstartmoment bezogen. Ne?
Ja, und ich finde, das kann man auch nicht mal jemandem vorwerfen. Also vielleicht wissen das Experten bei der Polizei, dass man das vielleicht angeben muss oder berücksichtigen muss und dementsprechend das Fenster vergrößert und vielleicht so der einfache Ermittlungsbeamte nicht, ist wahrscheinlich so ein klassischer Erfahrungswert mit der Zeit, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich denke mal, okay, wahrscheinlich gibt es keine Aufbewahrungsfristen seitens der Netzbetreiber, weil die wahrscheinlich in dem Moment, wenn sie abgerechnet haben, auch sagen, wir wollen nicht weiter Datenmüll produzieren und löschen es dann dementsprechend.
Ist sehr gut möglich.
Das wird wahrscheinlich so der Grund sein. Ne?
Das könnte auch daran liegen, dass es ja irgendwie, dass diese Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ja ohnehin so ein etwas heikles Thema ist. Ne? Und das müsste ja grundsätzlich auch darunter fallen. Wie auch immer, im Juni 2015 wird der Fall dann bei Aktenzeichen XY ungelöst behandelt. Ich kann mich daran erinnern, da habe ich ihn nämlich das erste Mal gesehen tatsächlich. Während dieser Sendung wird dieser anonyme Anruf und dieses 40-minütige Telefonat nicht erwähnt. Das spricht so ein bisschen dafür, dass entweder die Polizei zu dem Zeitpunkt einen vielversprechenden Ermittlungsansatz hatte oder dass man das für nicht sonderlich relevant hielt oder dass man da seinen Fehler vertuschen wollte, aber das ist wieder so ein bisschen so Aluhut-Story. Ne? Also ich denke eher, dass es darum ging, dass man das nicht relevant fand oder dass man gehofft hat, diesen Anrufer anders ermitteln zu können. Ansonsten wäre das eine riesige verpasste Chance. Ne? Man hätte also Aktenzeichen XY diese Plattform wirklich gut nutzen können, um sagen zu können, wir suchen konkret jemanden, der dann und dann 40 Minuten telefoniert hat.
Ja.
Aber das ist tatsächlich nur so meine Interpretation des Ganzen. Im Vergleich zu anderen Fällen, von denen wir schon gehört haben, wo im Anschluss an so einen Aufruf bei Aktenzeichen irgendwie Hunderte oder Tausende von Hinweisen kamen hier tatsächlich 12 und die sind auch alle mehr oder weniger unbrauchbar, aber 2 bleiben bei der Polizei so ein bisschen hängen, 2 sind offensichtlich irgendwie valide oder für die Polizei nachdenkenswert. Ein Anrufer kann Angaben machen zu einem Fahrzeug, das zum Tatzeitpunkt unterhalb der Graffiti-Brücke unterwegs war. Er kann den genauen Fahrzeugtyp nennen, er kann Teile des Kennzeichens nennen und er kann benennen, dass es unfalltypische Schäden an diesem Fahrzeug gibt. Die sind ihm aufgefallen, die so ein bisschen dafür sprechen können, dass ja wirklich so ein Unfallszenario stattgefunden hat.
Hä? Also das ist auch nochmal so eine Sache. Es ist ein halbes Jahr später, fällt jemandem auf einmal ein, dass er genau ein Fahrzeug zu dieser Zeit gesehen hat und sich das Nummernschild gemerkt hat. Was ist denn das für ein Blödsinn?
Ja, diese Spur erweist sich dann auch als komplett erfunden und gelogen. Da wollte sich halt jemand einfach wichtig machen. Aber das war für die Polizei tatsächlich mal so kurzzeitig die stand gefühlt kurz vorm Durchbruch. Die haben das als glaubwürdig eingestuft. Die hatten das erste Mal seit diesem Obdachlosen mit dem LKW, mit dem Kölner Kennzeichen wirklich sowas wie eine konkrete Spur und waren, glaube ich, auch relativ euphorisch. Und ja, die ist dann, wie gesagt, im Sande verlaufen, hat sich als komplette erfundene Lüge, Märchengeschichte herausgestellt von irgendjemandem, der einfach Bock hatte, sich mal ein bisschen aufzuspielen. Das ist halt auch so frustrierend, glaube ich.
Ja, total.
Also im Prinzip verläuft da alles im Sand und so richtig gibt es auch keine neuen Spuren mehr. Also alles, was wir wissen, habe ich dir jetzt hier präsentiert. Im Prinzip bleibt nur dieses Zeitfenster, in dem er gestorben sein muss. Es bleibt der Todeszeitpunkt, es bleibt die Erkenntnis, dass es wahrscheinlich ein Unfallszenario war. Es bleibt diese Sichtung von 2 jungen Männern, so eine halbe Stunde vor seinem Tod, 40 bis 30 Minuten vor seinem Tod, wo es sich vermutlich um ihn und seinen Freund gehandelt hat. Ansonsten halt um irgendwelche Leute, die sich nicht gemeldet haben, aber das ist ja auch gar nicht so relevant, wenn da vielleicht noch andere Leute unterwegs waren, weil man ja eben einen Raubüberfall oder ein Gewalttatszenario im Prinzip ausschließen kann.
Hm.
Das wären dann höchstens Leute, die als Zeugen relevant wären, aber eben nicht als Täter. Ja, und so sind wir dann eben da, wo wir schon mal vor einiger Zeit waren. Vermutlich irgendeine Art von Verkehrsunfall, nur in welchem Kontext. Und da wir auch da nicht besonders viele Spuren haben, scheint mir der Zufall auch einfach zu groß mit diesem gescheiterten Einbruch.
Hm.
Also ich, wenn du mich fragst, dann bin ich 100%ig sicher, dass es ein Unfall war, dass es keine geplante, keine vorsätzliche Tat war. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass es da sowas wie einen Erste-Hilfe-Versuch gab, aber ich würde die ganz klar im Kontext sehen zu diesem Einbruchsversuch. Das ist mir sonst einfach zu wild, dass da ein Einbruch scheitert und ein paar hundert Meter weiter stirbt in dieser Nacht ein junger Mann unter mysteriösen Umständen. Und das hat nichts miteinander zu tun.
Nee, ich finde, das passt wie Arsch auf Eimer. Entschuldigung, dass ich das so umgangssprachlich ausdrücke. Aber es ist doch einfach so. Wenn jemand weitergefahren ist und Fahrerflucht verübt hat, dann wohl deswegen, weil er eben nicht erwischt werden wollte. Wir haben rausgehört, dass es ein größerer Wagen sein musste. Und das heißt also, es macht durchaus Sinn, dass die mit einem Lieferwagen dorthin gefahren sind, um halt irgendwie im größeren Stil der Sachen rauszuräumen. LKW geht ja wie gesagt nicht, da sie halt das Nachtfahrverbot haben. Das würde früher oder später die Polizei mitbekommen und das wäre auch schief gegangen. Deswegen finde ich, ist halt dieser Zusammenhang für mich wahrscheinlich auch die richtige Richtung hier bei dem Ganzen.
Ja, Nachtfahrgebot betrifft aber, glaube ich, nur LKW über einer bestimmten Tonnengrenze, oder? Also diese kleinen LKW, die darf man, glaube ich, fahren, oder nicht?
Ne, ich glaube auch. Ich meine, so Lieferwagen, also jetzt keinen richtig großen LKW, aber so ein Sprinter oder so, weißt du?
Hm.
Nee, so ein Sprinter, so ein Kastenwagen, der hat ja auch schon richtig Wucht.
Ich denke an diese kleinen LKW, die auch gerne so im Kontext von der Stadt, von so Bauhöfen oder so gefahren werden, weißt du, so kleine Pritschenwagen.
Ja.
Ich glaube, die dürfen bewegt werden und wie gesagt, sowas oder auch so ein Sprinter, wäre ja auch ein total sinnvolles Gefährt für so einen Einbruch in ein Möbelhaus. Ich meine, wenn du Möbel stehlen willst, dann kannst du nicht mit dem Smart vorfahren, ne? Das ist halt einfach.
Richtig, genau.
Und ja, das scheint mir einfach so der Ansatzpunkt zu sein, ob die Jungs da im betrunkenen Kopf irgendwie im jugendlichen Übermut an diesem Möbelladen noch ein bisschen parkouren wollten, sei mal dahingestellt. Vorstellen kann ich mir das. Ich kann mir auch vorstellen, dass in dem Kontext schon das Oberteil ausgezogen und gar nicht mehr angezogen wurde. Ja,
genau.
Kennt man ja so, ne? Also ich meine, im jugendlichen Übermut sich mal irgendwie das obenrum freimachen und irgendwelche Scheiße machen, haben wir auch hinter uns, ne? Also, ja. Ich weiß es nicht. Aber das wäre so mein Ansatzpunkt. Ich wünsche mir einfach, das ist auch so ein Fall, wo ich mir wünsche, dass man vielleicht mal irgendwann noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, weil im Gegensatz zu vielen anderen Fällen die Eltern auch relativ häufig an die Medien gegangen sind. Speziell die Mutter. Also deswegen, ich habe ein relativ klares Bild von seinen Eltern, speziell von der Mutter. Ja. Und ich habe da einfach immer so eine total verzweifelte Frau gesehen, die zwar sehr, sehr gefasst mit dem Tod ihres Sohnes umgeht, aber der man einfach anmerkt, dass sie so einen tiefen Schmerz in sich trägt und einfach Antworten haben möchte. Ja. Und ich meine, klar, das betrifft sicherlich die Angehörigen von allen Cold Case-Opfern, aber sie habe ich halt eben vor Augen, weil sie eben diesen medialen Austausch gesucht hat. Ne. Ich wünsche einfach dieser Familie, dass sie Antworten bekommt auf diese Fragen.
Das wünsche ich auch. Es wäre zu hoffen. Ich glaube halt auch, dass es in die Richtung geht, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Alles andere fällt ja aufgrund dieser Verletzungssituation auch einfach fast raus. Ne? Also er kann nicht von der Brücke gefallen sein, es kann keine Schläge, Tritte oder andere Gewalteinflüsse gewesen sein. Insofern fiel mir jetzt kein anderes Szenario ein, was jetzt hier passiert sein könnte. Ob das jetzt im Zusammenhang mit diesem Einbruchversuch steht, muss nicht sein, aber es ist sehr wahrscheinlich.
Zumal eben auch, wie gesagt, dieses Suizidszenario, was zwischendurch mal irgendwo natürlich durchgespielt wurde, da auch einfach nichts drauf hindeutet. Ne? Das war ein junger Mensch, der im Leben integriert war, wo es keine Anzeichen auf irgendwelche psychischen Probleme gab. Ne? So, also im Leben zu stehen und irgendwie eine Zukunft zu haben, ist ja nicht immer ein Gradmesser dafür, ob man Selbstmordgedanken hat oder nicht. Aber es gibt bei ihm halt einfach keine Hinweise darauf, dass er irgendwelche psychischen Probleme hatte. Der hatte sein Abi kurz vor sich, der hatte schon konkrete Pläne für die Zeit nach dem Abitur. Und Psychologen sagen auch oft, Menschen, die sehr, sehr stark mit so einer Suizididee schwanger gehen, die machen keine Zukunftspläne. So, die sind so, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ne? Abgesehen davon passt eben auch diese ganze Auffinde- und Spurenlage einfach gar nicht zu so einer, also wie hätte er sich umbringen sollen?
Genau.
Und wie gesagt, ein Raubszenario können wir komplett ausschließen. Das wäre der unfähigste Räuber aller Zeiten, der dann da einen Toten liegen lässt, aber die Wertsachen auch nicht mitnimmt, ne?
Richtig, ja.
Also bleibt im Prinzip nur der Unfall.
Genau.
Und dann sucht man eben nach einem Szenario, hat das der Fahrer einfach nicht gemerkt, was, wie gesagt, durchaus möglich ist.
Es ist möglich, genau.
Auf jeden Fall. Gibt es irgendeinen Grund für den Fahrer, diesen Unfall nicht melden zu wollen? Und aber auch da sind natürlich tausend Möglichkeiten. Der hatte vielleicht gerade erst den Führerschein, der hatte was getrunken, der wollte einfach keinen Versicherungsfall, keine Hochstufung in der Kfz-Versicherung. Es gibt ja tausend banale Gründe auch, ne?
Auf jeden Fall. Es könnte sogar auch einfach sein, dass er nur, vielleicht hat der Fahrer was mitbekommen und gedacht, das sei irgendwie ein Wildunfall gewesen. Oder Variante B, es waren tatsächlich die vermeintlichen Einbrecher und haben es aber auch nicht gemerkt, dass sie jemanden umgefahren haben oder gestreift haben. Und das ist halt so, ja, da gibt es einfach tausend Möglichkeiten.
Also ich glaube, dass jemand einen Unfall hatte mit ihm und wenn er den bemerkt hat, vielleicht auch nachgesehen und dann einfach die unterschätzt hat, wie schwerwiegend die Situation ist, weil er einfach gemerkt hat, okay, der Mensch atmet, da blutet nichts, da gibt's keine Verletzungen, aber einfach vollkommen unterschätzt hat, was vielleicht innerlich kaputt ist, ne? Und dann einfach gedacht hat, okay, ich lasse den hier liegen, der ist bewusstlos, der wird schon wieder zu sich kommen, scheint ja nichts zu haben, so, ne?
Ja, aber das ist auch schon ziemlich fahrlässig, muss ich sagen,
ne? Ist es, total.
Ja, also ich glaube, das ist auch ein bisschen Pokern. Hoffentlich geht's gut mäßig.
Ich glaube, das ist einfach gedankenlos. Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass äußere und innere Verletzungen nicht unbedingt korrelieren müssen. Also, dass du quasi innerlich wirklich extrem kaputt sein kannst, ohne dass man etwas siehst. Ich meine, ich denke an unseren Fall Greg Flanagan,
den muss ich eben auch denken, so, ja genau.
Der ja quasi auch äußerlich nahezu unverletzt war, bis auf Kleinigkeiten, aber innerlich ja wirklich aussah, als ob er massiver Gewalt ausgesetzt gewesen wäre. Und so unterschätzt man solche Szenarien, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Das kann durchaus so sein. Nichtsdestotrotz würde doch der normale Menschenverstand einen dazu zwingen, auch selbst wenn eine Person nicht wirklich verletzt aussieht, allein schon, wenn man sieht, dass ein junger Mensch dort sehr betrunken da liegt, mal mindestens irgendwie einen Rettungswagen zu rufen.
Ja, das hätte sicherlich der gesunde Menschenverstand geboten, aber der ist in so einer Situation ja vielleicht auch nicht unbedingt eingeschaltet, ne? Also der Unfallfahrer wird ja auch selber unter Schock gestanden haben. Du rechnest ja auch nicht damit, dass dir da...
Ja, nee, ist klar.
Ja.
Ist klar, aber du hast eben gesagt, weißt du, das Handy lag daneben, ne? Also dann hätte der ja auch einfach das Handy des Jungen nehmen können, um damit anzurufen. Dann wäre das jetzt noch nicht mal die Gefahr gewesen, dass es zurückverfolgt werden könnte zu seinem eigenen Handy zum Beispiel oder zu einer Telefonzelle, die Kamera überwacht wird oder weiß ich nicht was.
Ja, kann sein, dass da einfach nicht so weit gedacht wurde. Das ist
ja,
alles müßige Spekulation, weil wir gar nicht wissen, ob dieser Unfall überhaupt bemerkt wurde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das halt ein Unfallszenario war und ja.
Was ist es denn offiziell? Ist das jetzt offiziell ein Cold Case oder ist es offiziell ein abgeschlossener Fall? Ist es ein Cold Case wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube, die Polizei geht tatsächlich von einem Unfallszenario aus. Dann wäre es Unfall mit Fahrerflucht, also das wäre Totschlag, was ja verjährt. Also kein Mord in dem Sinne, kein Cold Case unbedingt. Ja, das ist ja auch so eine Dramatik bei vielen Fällen. Es gibt einen relativ bekannten Cold Case-Fall, zu dem wir noch kommen werden, der tatsächlich letztes oder vorletztes Jahr verjährt ist. Also wo eine junge Frau ermordet wurde und man eigentlich relativ sicher weiß, von wem. Aber diese Tat eben als Totschlag und nicht als Mord eingestuft wurde und eben weil Totschlag im Gegensatz zu Mord verjährt, kann dieser Täter seit vorletztem Jahr, glaube ich, nicht mehr bestraft werden. Und die Familie des Mädchens hatte dann auch einen Aufruf gestartet über das TV, über verschiedene Medien, dass doch irgendwelche Mitwisser sich jetzt bitte melden mögen, weil ihnen und auch dem Täter nichts mehr passieren kann, aber man einfach Antworten haben möchte. Aber leider ist daraufhin nichts geschehen. Aber den werden wir noch behandeln, deswegen will ich nicht zu viel hin vorwegnehmen. Aber das ist auch dadurch eine sehr spannende Dynamik. Aber was Ähnliches kann ich mir halt hier auch vorstellen, dass es einfach ein offiziell als Totschlagsszenario gesehen wird, dadurch halt irgendwann dann auch verjähren wird.
Ja, ich glaube, dass ich von diesem Fall schon gehört habe.
Ja, das ist, also wir können das jetzt auch ganz kurz abreißen. Wer weiß, wann wir das machen werden. Das ist der sogenannte, oder der Fall ist... Lolita Brieger heißt die junge Frau. Das ist eine junge Dame, die in der Eifel gelebt hat, in einem kleinen Dorf, die als Auswanderin, Flüchtling auch kam aus, ich glaube aus Schlesien, also aus diesen ehemaligen deutschen Gebieten, die im Zuge des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen sind, in Polen. Ja. Ich glaube, da kam sie her und die hatte eine relativ langlebige Liaison mit einem reichen Bauernsohn aus der Gegend und seiner Familie war sie nicht gut genug, weil sie halt ein Flüchtlingsmädchen war und eben keinen Bauernhof mitgebracht hat, mit dem man dann irgendwie fusionieren konnte. Aber dieser Sohn hat dann die Beziehung auch immer wieder heimlich weitergeführt, weil er offensichtlich auch verliebt war und so ein bisschen hin und her gerissen war zwischen der Liebe und den Wünschen seiner Eltern. Und als sie dann schwanger wurde, ja, gab es dann eben ein Kind, das eine mögliche Trennung sehr, sehr schwer gemacht hätte und eben auch einen möglichen Erbanspruch auf diesen Hof. Und ja, dann ist sie halt verschwunden und gestorben als schwangere Frau. Und es gilt eigentlich als relativ gesichert, dass ihr damaliger Partner dahinter steckte. Da gibt es einige Anzeichen für. Tja, aber wie gesagt, das kann, oder er kann nicht mehr dafür bestraft werden.
Verstehe. Okay. Tja, also ich denke, hier sind wir auch mit unserem Latein am Ende, ne? Denn was gesagt werden konnte, haben wir gesagt. Wir können eigentlich nur hoffen, dass es mal irgendwann zur Aufklärung kommt und dass die Mutter von Tom Finn und sein Vater und an alle anderen Beteiligten halt irgendwie Klarheit bekommen. Ja, man kann es ihnen nur wünschen.
Ja, was ich interessant finden würde, ich habe ja so einen Teaser gepostet heute für den Fall. Ich habe einfach ein Bild von der Graffiti-Brücke gepostet und viele Leute aus der Community haben direkt gewusst, um welchen Fall es geht. Überrascht mich immer wieder, wie was für ausgefuchste Profis wir da in unseren Reihen haben. Lasst mal eure Theorien hören. Also schreibt die bitte mal in die Kommentare unter den Post oder schreibt mir die per PN. Ich möchte gerne wissen, was ihr denkt und ob wir vielleicht was übersehen haben, ob ihr irgendwelche ganz wilden Theorien habt, auf die wir jetzt gar nicht gekommen sind.
Ja, genau. Erzählt mal bitte. Und sollte es noch irgendwelche Infos geben, die hier vielleicht nicht genannt wurden oder was auch immer was, haut die gerne raus. Das würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Und ansonsten, die Werbetrommel haben wir ja vorhin schon gerührt, ne? Oder haben noch irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht. Also
ich glaube auch nicht.
Aber folgt uns bei Instagram, das ist richtig geil. Ich habe mir so ein kleines inoffizielles Ziel für dieses Jahr gesetzt, was eine Followerzahl angeht. Es ist immer blöd, sich so Ziele zu setzen, die man nicht selber in der Hand hat. Aber es gibt so eine Zahl, die mir im Kopf rumschwebt, die ich cool finden würde, wenn wir sie erreichen. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Helft mir, macht mich glücklich, bitte.
Zum Thema Zielerreichung und Fabian glücklich machen. Vielen lieben Dank, Leute, an all diejenigen, die uns dabei unterstützt haben, bei YouTube die 1000 Abonnenten zu knacken. Wir stürmen gerade auf die 1100 und das ist eine richtig coole Nummer für uns, dafür, dass dieser Kanal mehr oder minder, ja, ich will jetzt nicht sagen inaktiv ist, aber jetzt nicht so wie ein herkömmlicher YouTube-Kanal aktiv ist. Ist das hier für uns schon ein echt großes Ziel und oder ein großes Ding und wir freuen uns darüber sehr und freuen uns natürlich über jeden neuen Abonnenten oder jede neue Abonnentin natürlich.
Ja, 100%. Du hast wahrscheinlich weder One Love noch Dislike dabei, aber ich habe auf jeden Fall spontan was.
Ja, ich hatte irgendwie so ein richtig aus dem Leben gegriffenen Dislike jetzt neulich noch, aber jetzt gerade fällt es mir nicht mehr ein. Wenn er rauskommt, mir es einfallen sollte, dann sage ich es noch, aber mach du erstmal.
Ich hatte im Vorfeld nichts dergleichen, aber ich habe ein unfassbar fettes Dislike und zwar meine jetzige Aufnahmesituation ist auf jeden Fall furchtbar. Das wird beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder anders sein müssen.
Das ist alles.
Ja, also für alle angehenden Podcaster da draußen, die überlegt haben, ob solche Hundetreppen für die Betten vielleicht irgendwie ein cooler Schreibtischersatz sein könnten, können sie nicht. Kauft euch einen Schreibtisch.
Fabian, weißt du, finde ich jetzt irgendwie auch nicht in Ordnung, weißt du? Du musst jetzt hier nicht einen auf Diva machen, nur weil du neulich erkannt wurdest. Denk mal an den früheren Elon Musk. Das waren ganz, ganz andere Verhältnisse. Dein großes Vorbild.
Mein großes Vorbild, ja. Wenn ich groß bin, möchte ich auch ein James-Bond-Bösewicht-Milliardär werden, der die Demokratie gefährdet, ja, genau. Nee, keine Ahnung. Ich bin mal eine Zeit lang so auf diesem Hype drauf gewesen, als so alle den gehypt haben, da dachte ich, okay, das ist wirklich ein Visionär, das ist wirklich ein Typ, der irgendwas bewegt, ne. Aber wenn man mal so reinguckt, dann ist es einfach auch nur jemand, der mit Geld geboren wurde und der im Prinzip Ideen hat, die auch teilweise relativ beschissen sind, wenn man sich sie genau anguckt, ne?
Was soll ich dazu sagen? Ich finde das ein bisschen schwierig, pauschal zu beantworten. Tatsächlich hatte er durchaus wirklich viele innovative Ansätze, ne? Und also beginnt jetzt bei PayPal zum Beispiel, ist es ja nur wirklich so, was das Bezahlungssystem betrifft, hat das unfassbar viel vereinfacht und wir alle sind dankbar, dass wir das haben.
Aber und PayPal kommt doch von jemand anderem.
Nee, das ist von ihm.
Nee.
Doch, sehr sicher.
Also ich bin mir, also kann sein, dass ich mich da total irre.
Ich meine, PayPal kommt von ihm und Amazon kommt von dem anderen Typen da mit der Klasse.
Jeff Bezos, ja, ja.
Ja, genau. Wenn es das nicht ist, dann zumindest halt auch dieses ganze Thema, die Automobilindustrie nochmal neu zu denken oder wirklich
aber hat er ja
diese nicht. Ganze, warum nicht?
Hat er das? Also er ist halt einfach auf einen Zug aufgesprungen, der sowieso gerollt hat, also Stichwort erneuerbare Energien, es war klar, dass E-Mobilität größer wird. Er hat einfach nur quasi das iPhone der E-Mobilität rausgebracht, ein Designerstück, das man haben muss, diesen fucking Tesla. Aber er hat es ja nicht erfunden oder so, ist ja kein Pionier, er hat das nicht gegründet. Und ich habe gerade die Unternehmensgeschichte von PayPal gegoogelt, Max Levchin und Peter Thiel haben das gegründet. Kann sein, dass er es gekauft hat, möglicherweise. Aber er hat auf jeden
So wie
Fall.
Twitter oder was? Echt?
Ja, aber er hat mit der Gründung nichts zu tun. Warte mal, ich lese mal weiter.
Lies mal weiter.
Ja, keine Ahnung. Also, er ist da auf jeden Fall nicht involviert. Also, PayPal wurde 2002
Ach.
von eBay aufgekauft.
Und er war aber der größte Einzelaktionär, als eBay im Jahr 2002 PayPal kaufte. Okay. Also da vielleicht die Vernetzung.
Ja, okay, das
Es
ist dann
gibt
ja auch
nämlich
eine
dieses
Vernetzung.
eine Bild mit diesem komischen C64-Monitor und den sehr jungen
Das kenne ich ja.
Elon Musk, genau. Auf dem Bildschirm steht dann PayPal oder was das ist. Ich meine, das ist ein Bildschirm. Deswegen gut, wie dem auch sei. Und also, ich weiß auch nicht, ich bin auch überhaupt nicht irgendwie so ein Elon Muskianer oder sowas, ne? Gar nicht. Aber ich finde, es mag sein, dass er da auf den Zug aufgesprungen ist und es mag sein, dass es sehr viel Marketing ist. Sehr sicherlich ist es sehr viel Marketing. Nichtsdestotrotz hat er es geschafft, hier eine Marke und ein großes Business aufzuziehen, das zumindest auch diese gesamte, diese Philosophie der E-Mobilität sehr stark vorangetrieben hat. Und ich finde, das darf man auch nicht komplett außer unterschätzen, vielleicht, sagen wir mal so.
Ja, sagen wir, er hat dieser E-Mobilität so diesen Lifestyle-Faktor gegeben. Tesla ist ein cooles Auto, wie gesagt, so wie alle ein iPhone haben wollten, als es rauskam, 2007, glaube ich, ist ja Tesla auch so der heiße Scheiß in der E-Mobilität. Elon Musk ist für mich so ein Rich Kid, das immer genug Geld hatte, um die guten Ideen von anderen Leuten zu kaufen und dann so zu wirken, als ob er gute Ideen hätte. So, und das kann ich nicht respektieren. Und wie gesagt, er ist halt auch ein abartiger Typ, so. Ja, also wenn man einfach seine Ansichten auch verfolgt, was da auch mit X abgeht, also vormals Twitter. Er ist halt auch einfach, also er ist, sagen wir so, er ist nicht mein Cup of Tea Mensch, ne? So, das ist jetzt gar kein, gar nicht böse gemeint. Er hat halt irgendwie so Ansichten, die ich nicht teilen kann, gerade auch in politischer Hinsicht. Ja, mir ist dieser Hype teilweise irgendwann mal zu ausufernd gewesen, so einer der größten Denker unseres Jahrhunderts und naja, egal.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist sowas, ist dir aber auch grundsätzlich zuwider, ne? Also ich muss dazu sagen, ich kenne jetzt seine familiäre Geschichte nicht. Weiß nicht, ob er ein Rich Kid ist oder sich das selbst
Ja,
erarbeitet hat. Weiß
nein.
ich nicht. Müsste ich nachlesen. Diese Nummer mit Twitter jedenfalls, das wollte ich vielleicht noch ganz kurz kommentieren. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Ich kann auch wirklich so aus Marketingperspektive nicht wirklich verstehen, wie man eine bestehende Marke, die zwar auch in Verruf geraten ist durch viele Dinge, wie zum Beispiel eben auch, dass
Trump.
halt verschieden, bitte, Trump zum Beispiel, aber auch, dass halt für ja, dieser Twitter-Kanal auch für terroristische Zwecke lange Zeit offen geblieben ist und solche Dinge. Weißt du, aber unabhängig davon, eine bestehende Marke einfach mal mir nichts, dir nichts aufzukaufen und umzubenennen. Und ich glaube, es wurden auch sehr viele Leute entlassen. Und das finde ich erstmal pauschal uncool.
Ja, und es wurden auch irgendwelche Konten gesperrt von Leuten, die eben politisch nicht auf seiner Welle waren und so. Gut, das ist auch so ein Ding, ne? Hätte jetzt ein super liberaler Mensch Twitter übernommen, hätte der wahrscheinlich auch irgendwelche rechtskonservativen Leute gesperrt. Also das findet halt immer irgendwie statt, dieses Sperren und Ausschließen von Meinungen, die man nicht mag, was der allseits beschworenen Meinungsfreiheit ja auch einfach total entgegengeht, ne? Weil Meinungsfreiheit eben auch bedeutet, andere Meinungen auch mal auszuhalten und damit in den Diskurs zu gehen, weil sonst werden sich Meinungen niemals ändern, wenn man sie nicht herausfordert, ne?
Ich verstehe aber trotzdem nicht, entschuldige ganz kurz, ich verstehe es trotzdem nicht, was mit diesem Namen X auf sich hat. Ich kann's,
Keine
ich habe
Ahnung.
es nicht verstanden. Ich finde das, also warum?
Also
Welche Bedeutung steckt dahinter?
ich habe keine Ahnung. Diesen Vorwurf an Twitter, dass es offen ist für terroristische Aktivitäten, den kann man ja quasi jedem Netzwerk machen, weil man das einfach gar nicht so umfassend sperren kann. Wenn du irgendwie auf TikTok oder Instagram guckst, dann findest du da auch irgendwelchen sehr, sehr fragwürdigen Content von sehr, sehr fragwürdigen Menschen. Also das ist, glaube ich, gar nicht so, man kann das gar nicht so moderieren, um das alles auszuschließen, ne? Also ich hatte noch einen Punkt zu Musk, aber der ist mir gerade entfallen. Ach so, genau, weil du meintest, du weißt gar nicht, ob er irgendwie so Rich Kid war. Es gab mal irgendwie so, das war Teil dieser Elon Musk-Legende, dass er so ein krasser Selfmade-Typ ist, aber sein Vater hatte halt eine Diamantenmine in Südafrika, also der ist schon reich gewesen, ne? So, also ist nicht so, dass der Elon irgendwie, keine Ahnung, mit Lumpen bekleidet durch die Straßen von Kapstadt ziehen musste früher, ne?
Ja, okay, gut. Das ist, dann spielt der Background auf jeden Fall eine Menge, eine große Rolle. Gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, das ist ja dann hier auch ein vererbtes Unternehmertum offensichtlich, was ja, was finde ich gewissermaßen auch legitim ist. Ich finde das nicht grundsätzlich Voll. Verwerflich. Aber wenn ich jetzt hier so sehe, ganz ehrlich, Fabian, der arme junge Elon Musk, ne, so ein C64-Tastatur, ein Holzschreibtischchen, sogar irgendwo der Lacke ab ist, klemmt sich hier vor so einen alten Schreibtischstuhl. Weißt du, so schlecht geht's dir doch jetzt nicht, da wo du jetzt sitzt, Fabian.
Also, wir haben eine Gemeinsamkeit, der junge Elon Musk und ich. Der C64 war auch tatsächlich mein erster Computer. Beziehungsweise, es war ja im Prinzip auch eher sowas wie eine Heimkonsole. Also, ich habe die nur zum Spielen benutzt. Es gab irgendwie einen Nachbarsjungen, der hat damals schon irgendwie so mit 10, 11 Jahren wirklich schon so Programme geschrieben, wo ich einfach komplett überfordert davon war, die Spiele laden zu können. Aber ja, der C64 war ein großartiges Teil.
Ja, es war tatsächlich bei mir das Gleiche und ich habe diese Discs total geliebt, diese, das waren ja noch keine Floppy Discs, das waren ja dann 5, irgendwas Zoll, ne? 5,2 oder so, ich weiß
also
nicht mehr.
Also ich hatte den, es gab ja ganz früher die Datasette, das war sowas wie eine Kassette, nur eben mit Daten und da gab es dann auch so ein Datasettenlaufwerk und als ich den C64 hatte, hatte der diese großen schwarzen Discs.
Ja, genau,
die konnte das man, ist die, das. Ja, die konnte man lochen und dann konnte man die beidseitig bespielen. Das war ein richtig, richtig geiler Trick.
Ja, genau. 5¼ Zoll. Ja, richtig, man konnte die lochen, stimmt. Konnte man auch so reinschieben, ne? Das war doch auch so was Schwarzes oder war das an den kleinen Discs? Genau. An den großen.
Das war bei den kleinen, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall habe ich dem Nachbarjungen nämlich zwei riesige Behältnisse mit Discs abgekauft. Irgendwie, ich glaube, 200 Disketten voll mit Spielen für irgendwie 10 Mark damals, das war großartig.
Du elender Betrüger, hast die armen kleinen Nachbarskinder abgezogen.
Nee, das war sein Preis, den er genannt hat.
Achso, okay. Ja, dann würde ich sagen, hast du ein gutes Geschäft gemacht.
Der Einstieg in die Gaming-Welt, ein schönes, oder nostalgisches Gefühl.
Und hier sehe ich noch eine Parallele zu Elon Musk. Ich weiß, du wirst es nicht hören, aber da hat man schon das frühe Unternehmertum wahrgenommen bei dir.
Naja.
Okay, Leute, ihr hattet jetzt in den letzten 10 Minuten einen ungefähren Eindruck, wie es wäre, wenn wir jetzt nur in Anführungsstrichen Stockbrot und Dosenbier gestartet hätten.
Ja, also vielleicht bin ich Elon Musk, vielleicht sieht man uns deswegen nie zusammen in einem Raum.
Ich habe euch nie gleichzeitig gesehen, nie. Und also wie gesagt, das Haarvolumen ist total ähnlich. Ich bin auch davon überzeugt, safe, 100 Pro. Ich habe noch nie Elon Musk im T-Shirt gesehen und der hat 100 Pro die gleichen Tattoos wie du. Wenn du aus dem richtigen Blickwinkel betrachtest, hat er auch so ein Kreuz wie du. Das ist klar.
Das ist klar, auf jeden Fall. Ja, wir haben uns vorgenommen, den Laber-Podcast wahrscheinlich so Richtung April, Mai zu starten. Stockbrot und Dosenbier war so ein Arbeitstitel, den wir ganz früher mal hatten, bevor wir auch an Blutspuren bzw. Blutrausch gedacht haben. Mittlerweile sind wir aber der Meinung, dass der Name sich so ein bisschen überholt hat und der sollte vielleicht abschweifbereit heißen, weil eben das ist, was wir hier tun und was wir dann da im großen Stile tun, nämlich abschweifen. Wir sind noch nicht ganz sicher, aber den wird's geben und auch relativ zeitnah. Es gibt ja so ein paar unter euch, die das begrüßen würden.
Das Naming wäre auf jeden Fall konsequent.
Ja, dann sollten wir dabei bleiben. Das sollte irgendwie so ein bisschen auch ans Blutrausch-Universum erinnern, weil das ja daraus hervorgegangen ist, finde ich.
Was nicht heißt, dass wir dann im Blutrausch-Podcast nicht mehr abschweifen werden, keine Sorge.
Nee, natürlich nicht. Wir denken nochmal über den Namen nach. Ich mache mir gleich noch ein Getränk auf. Du schickst mir die Daten, also deine heutige Tonspur rüber. Yes. Und ich verlasse diese gottlose Sitzposition, in der ich hier verharre seit 1,5 Stunden und wir sind raus für heute.
Ich würde auch sagen, das ist, wird langsam Zeit. Ich finde, ein Diktator wie du sollte nicht so lange so sitzen müssen.
Spacken, ey.
Danke fürs Zuhören da draußen. Macht's gut, Leute. Ciao.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.